Hallo und herzlich willkommen zu No Drama, Just Love, deinem Podcast über Liebe und Beziehungen. Ich bin Judith, Dating- und Beziehungscoach, und ich teile hier meinen Weg in meine Traumbeziehung, meinen Heilungsweg von Trauma, Single, Frust und Drama zu glücklich verheiratet. Es wird jetzt eine sehr persönliche Folge über mein eigenes Trauma, weil damit möchte ich dir zeigen, dass es möglich ist, trotz traumatischen Erfahrungen eine erfüllte Beziehung zu erschaffen. Das wird jetzt übrigens die letzte Folge sein, in der ich mich Dating- und Beziehungscoach nenne. Ich habe ein paar wirklich radikale Entscheidungen getroffen für mein Business, weil ich einfach so viel mehr bin als nur Dating-Coach. Ja, also mich nur auf das Thema zu fokussieren, wie ich in meiner Traumbeziehung angekommen bin. Aber diese Folge ist jetzt hier wirklich nochmal wichtig und ich hatte die auch schon mal aufgenommen. Die hätte auch letzte Woche rauskommen sollen, ja, also als Video. Letzten Freitag war auch alles schon fertig, konnte es aber nicht hochladen, weil es länger als über 30 Minuten war. Also ich kann einen Videopodcast nur mit maximal 30 Minuten hochladen. Das waren über 40 Minuten, obwohl ich es dann auch schon geschnitten habe. Habe dann versucht, einfach ein paar Teile rauszuschneiden, aber es wurde dann einfach kompliziert und deswegen gibt es jetzt erstmal wieder ein paar Audio. Und das war auch wichtig. Manchmal, wenn etwas nicht funktioniert und mit so viel technischen Problemen verbunden ist, ja, das dann wirklich einfach loszulassen. Mache auch gerade eine Instagram-Pause. Für mich war es halt wichtig, ich wollte halt unbedingt diesen Videopodcast, weil ich es halt dann auch auf YouTube veröffentlichen kann. Ja, ist einfach auch eine wichtige Plattform für eher Longform-Content und daraus dann eben Reels snippen, weil es auch soweit jetzt gut funktioniert hat. Aber ja, wenn es nicht funktioniert, dann ist es so wichtig, manchmal auch das irgendwo auch loszulassen und diesen Kampf dann auch aufzugeben. Ja, wenn es schwer ist, dann darf es einfach auch wieder leichter werden. Und das fällt mir jetzt gerade einfach leichter und deswegen diese Folge muss jetzt einfach raus. Ja, und ist einfach wichtig, dass ich das dann halt, was in mir ist, gleich rausbringe. Ja, und diese Folge hat mich schon länger eben inspiriert, weil ich auch immer wieder von Klientinnen höre, dass sichere Liebe für sie nicht möglich ist, weil sie halt noch nie gesunde Liebe erfahren haben, ja. Dass sie vielleicht auch glauben, dass das Trauma zu groß war, dass es für sie einfach nicht möglich ist. Und glaub mir, du kannst sichere Liebe erfahren, auch ohne komplett durchgeheilt zu sein. Also ich kann auch in dieser Beziehung immer weiter heilen. Da waren jetzt auch nochmal viele Erkenntnisse, Prozesse, die ich auch in den nächsten Wochen mit dir teilen werde, ja, in Bezug auf meine Beziehung, aber auch eben in meiner Selbstständigkeit, ja, was sich da jetzt einfach auch verändert hat, welche Entscheidungen ich getroffen habe und wie sich in mir auch, ja, die letzten 6 Monate waren wirklich ein, ja, ziemlich krasser Prozess und da darf sich jetzt langsam alles integrieren, an seinen Platz fallen und da nehme ich dich einfach mit, weil ich weiß, auch aufgrund von Feedback, was ich auch bekommen habe, dass das einfach hilfreich ist, ja, wenn ich einfach hier auch meine persönlichen Prozesse teile. Und nachdem ich jetzt seit 6 Jahren schon in der Beziehung bin, geht es halt in meinem Leben auch nicht nur darum, wie ich meinen Traum manifestiert habe, ja. Aber ist ein wichtiger Teil und war ja auch immer irgendwo mein größter Wunsch, ja, mein Traum einfach, ja, meinen Traum anzufinden, meine Traumbeziehung zu leben. Und dafür brauchte es halt einfach ein paar Schritte, die mich dahin geführt haben. Die teile ich ja nach und nach. Und heute geht es jetzt eben auch um Trauma und vielleicht auch einen gewissen Bindungsstil, den wir entwickelt haben, der uns heute eben daran hindert, eine wirklich glückliche Beziehung zu führen. Ich habe einen unsicheren, ambivalent desorganisierten Bindungsstil entwickelt. Es gibt ja den klammernden und vermeidenden, ja, bei den unsicheren Bindungsstilen. Das sind auch die bekannten, diese ungesunde Dynamik, die oft zueinander findet. Ich habe auch schon mal eine Folge gemacht über die Bindungsstile und das Trauma einer Klientin. Das war im Oktober 2024, also kannst du dir gerne nochmal anhören, wo ich eben diese Bindungsstile vorstelle. Aber heute möchte ich auch nochmal eingehen auf diesen desorganisierten Bindungsstil. Also bei mir ist es so eine Mischung, aber es ist einfach so, auch es sind ja keine Dogmen, ja. Auch wenn du diesen Bindungsstil entwickelt hast, heißt es nicht, dass es für immer so sein muss, ja. Also du kannst eben auch eine sichere Bindung entwickeln und erfahren, auch wenn du es als Kind nicht erlebt hast. Durch Bewusstsein, innere Arbeit, aber irgendwann dann eben auch, ja, bestimmte Entscheidungen ist dann auch anders zu machen. Ja, wie hat sich bei mir dieser unsichere, desorganisierte Bindungsstil entwickelt? Also ich hatte einen emotional instabilen Vater und eine emotional nicht verfügbare Mutter. Ich habe mich oft nicht verstanden gefühlt, irgendwie fast schon nicht gewollt und irgendwie auch nicht richtig so, wie ich bin. Dadurch habe ich mich angepasst und angestrengt, dachte, ich muss meinen Wert beweisen. Ich wollte immer einen Mann, der das Gegenteil von meinem Vater ist, also stark, stabil, cool. Aber diese Männer konnten mir dann nicht das geben, was ich brauche. Und ich habe viele schmerzhafte Erfahrungen mit Männern gemacht, habe schon gar nicht mehr an die Liebe geglaubt. Doch heute, seit 6 Jahren, erlebe ich wirklich sichere Liebe mit einem starken, liebevollen Mann. Unser Vater, ja, repräsentiert ja einfach unser erstes Männerbild. Das ist, also entweder wir suchen uns einen Mann, der genauso ist wie unser Vater, oder das Gegenteil. Das war eben bei mir der Fall. Mein Vater war unberechenbar und meine Mutter für mich nicht wirklich erreichbar. Und das ist wirklich ganz wichtig, ja, es ist kein Urteil. Meine Eltern haben ihr Bestes gegeben, ich habe heute auch ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Sie waren einfach beide überfordert. Da haben wir auch ihr eigenes Trauma, ja. Also meine Eltern, die haben mich sehr früh bekommen. Meine Mutter war erst 19, als sie mit mir schwanger wurde, ungeplant. Also ich bin da sehr relativ früh entstanden, als meine Eltern sich noch kaum gekannt hatten. Und dann 3 Monate vor meiner Geburt hat meine Mutter beide Eltern beim Autounfall verloren. Und das ist natürlich ein Schock, ja, auch für mich im Bauch. Weil wir übernehmen ja auch die Gefühle unserer Mutter. Wir borgen uns ihr Nervensystem. Und meine Mutter war im Schockzustand, ja, musste funktionieren. Hat das Trauma auch nie wirklich verarbeitet, sondern sie musste dann halt einfach, ja, da sein, für mich funktionieren, war mit der ganzen Situation überfordert und ihr blieb halt dann auch nichts anderes übrig, als meinen Vater zu heiraten. Und der hat noch studiert und hat getrunken, weil er auch einfach irgendwie lost war im Leben, ja, und wollte da irgendwie auch sein mangelndes Selbstwertgefühl kompensieren. Ja, wenn ich trinke, dann bin ich stark, dann bin ich selbstbewusst. Und ja, meine Mutter, das ist halt auch meine Mutterwunde, ja. Also sie hat mich sehr früh bekommen, beide Eltern verloren, einen schwierigen Vater. Und ich habe mich eben nicht wirklich gewollt gefühlt, also nicht verstanden gefühlt. Weil meine Mutter hat dann ihre Emotionen ausgeschalten, war für mich einfach emotional nicht verfügbar. Und die Vaterwunde ist, dass mein Vater übergriffig war, ja, und unberechenbar. Also ich hatte wirklich Angst vor ihm. Und die erste Erinnerung an meinen Vater, die war so mit 3, 3,5. Da hat er mich nachts aus dem Bett geholt, war betrunken und ich durfte mit so einer Feder, also mit Tinte, malen. Habe mich dann noch voll gefreut, ja cool, Papa ist gut drauf, ich darf mit der Tinte malen. Und am nächsten Tag, am Frühstückstisch, hat er mir ganz plötzlich aus dem Nichts einfach eine Schellen gegeben, weil ich schmutzige Finger hatte. Die waren natürlich komplett blau von der Tinte und er konnte sich daran nicht mehr erinnern. Ich war natürlich total verstört, ja, das hat mich voll verunsichert, hatte irgendwie so Schuldgefühle, ja, was habe ich jetzt falsch gemacht, also ich habe einfach die Welt nicht mehr verstanden. Und das war halt oft so, ja, mal war er liebevoll und dann mal gewalttätig. Und grundsätzlich wusste ich nie, woran ich bin, ja, war hilflos seinen Launen ausgesetzt, da habe ich schon Angst, wenn er von der Arbeit kommt, dass alles aufgeräumt ist, dass er dann oft dann so den Frust irgendwo an uns ausgelassen hat und da ist halt auch so entstanden, ich bin machtlos, ich bin hilflos, irgendwie auch so eine Ohnmacht. Und auch so das Gefühl, dass er mir halt einfach alles genommen hat, was mir wichtig war. Ich wollte immer ein Mädchen sein, aber er hat mir immer die Haare kurz geschnitten, weil ich hatte halt einfach sehr dünne Haare. Also ich habe als Kind ausgeschaut wie ein Junge. Und irgendwann, ja, wollte ich dann halt ein Mädchen sein, es auch wachsen lassen, ja. Dann natürlich, wenn man erst ein kurzes Pony hat, ist das halt auch mal so eine Übergangsphase. Und da war ich vielleicht so 10 und hat er mir wirklich mit Gewalt die Haare abgeschnitten. Also das war wirklich eine traumatische Erfahrung. Ich habe mich gewehrt, geweint, bitte nicht. Er hat mich gepackt und einfach zack, dieses Pony, das war dann auch noch schief. Also ich habe mich dann wirklich so unwohl gefühlt und es war so schlimm für mich, ja. Und weil es mir halt einfach wichtig war, ja, natürlich wollte ich ein Mädchen sein und lange Haare haben. Und auch noch diese kurzen Haare und auch dann komische Klamotten, also die durfte ich mir natürlich auch nicht aussuchen, teilweise zu kurze Hosen. Habe mich einfach oft auch nicht zugehörig gefühlt, ja, oder auch so dieses, ja, ich bin Spasti, also so habe ich das halt damals genannt, ja, wollte immer unbedingt zu den Coolen gehören und ja, vor allem als Teenager, dann als dann so das Streben nach Autonomie beginnt, ja, dass wir einfach eigenständig werden wollen und uns bestimmte Dinge einfach wichtig sind, ja, also als Teenager, das sind bei mir wirklich die meisten Schäden entstanden, weil er hat ja dann auch aufgehört zu trinken, dann als ich so 3,5 war, das war dann so diese letzte krasse Erfahrung. Dann hat er aufgehört zu trinken und war dann viel auch ein liebevoller Vater und hat auch viel mit mir gemacht. Und aber als Teenager wurde er halt auch wieder sehr übergriffig. Also er hat mein Tagebuch gelesen. Da hatte ich mal irgendwas reingeschrieben, irgendwas ganz Harmloses hatte ich mit einer Freundin geplant. Und dann hat er mich dann darauf angesprochen, ja, was hast du da und da gemacht? Und dann war mir klar, okay, wo soll er das wissen? Hey, der liest mein Tagebuch. Und dann habe ich auf mein neues Tagebuch auf die erste Seite geschrieben, wer das liest, ist ein Arschloch. Und selbst da hat er mich darauf angesprochen, es ist ausgeflippt. Ja, nennst mich der Arschloch, solange du hier wohnst, da muss ich wissen, was du machst. Also er hat das irgendwie auch als sein Recht gesehen, mein Tagebuch zu lesen, um eben zu wissen, was ich mache. Ja, weil ich natürlich dann angefangen habe, auch Dinge vor ihm zu verbergen, weil ich ja wusste, okay,
dem darf ich nichts erzählen. Also mal auch mal die Erfahrung gemacht, wenn ich dann wirklich mal was hatte und davon erzählt habe, ja, war halt einfach kein Verständnis, wieder Bestrafung. Und deswegen war das halt so irgendwie auch mein Raum, ja. Also weißt du ja vielleicht, als Teenager schreibt man Tagebuch, das sind einfach dann die intimsten Geheimnisse. Und also da war dann auch wirklich so ein wirklicher Hass, kein Raum für mich, hey, wie kann er nur? Ich habe es dann auch schon versteckt und er hat es wirklich immer wieder gefunden und gelesen. Also war einfach schlimm für mich, ja. Und dann hat er auch mal ein Michael Jackson Poster von der Wand gerissen. Also ich war wirklich voll Michael Jackson Fan und dann gab es ja damals in der Bravo so Poster und ich war da total stolz drauf. Und er hat es einfach von der Wand gerissen, weil es ihm halt nicht gepasst hat, ja, weil wegen diesem, ja, Griff in den Schritt, das hat ihm irgendwie gestört. Und dann hat er irgendwie einfach alles verboten, was mir wichtig war. Ja. Ich durfte auch nicht mit ins Skilager damals. Also er hat mir dann auch genommen, die Erfahrung in jungen Jahren Skifahren zu lernen. Vor allem waren alle meine Freunde im Skilager. Ich durfte nicht mit, ja, durfte bestimmte Serien nicht anschauen. Damals gab es ja so Beverly Hills und Baywatch und alle in der Schule haben darüber gesprochen. Aber ja, ich durfte es halt nicht anschauen. Er hat mir auch mal ein Konzert verboten, was mir sehr wichtig war. Da musste ich dann die Karte an meine Freundin verkaufen. Da habe ich eben auch mein Tagebuch geschrieben und geweint. Das hat er auch gelesen, aber auch da kein irgendwie Mitgefühl, sondern ja, er wollte halt das Beste für mich, ja. Dann musste ich auch mit meinem Bruder immer schlafen gehen, der ist aber 5 Jahre jünger als ich, ja. Dann haben alle draußen noch gespielt, es war noch hell draußen, hat meine Freunde gehört und ich lag wach im Bett und ja, dann auch so ein Gefühl von halt nicht zugehörig sein, von ausgeschlossen werden, ja. Also ich wollte dann einfach immer unabhängig sein, aber dieses Streben nach Autonomie, der Selbstentfaltung, vom Selbstausdruck, das wurde einfach unterdrückt. Und es war wirklich spannend. Ich habe dann mit 20 Gallensteine bekommen, ja, und habe dann später erfahren, also ich habe ja dann, als ich die ganzen Ausbildungen gemacht habe, habe ich eben auch eine Ausbildung gemacht zur Shiatsu-Therapeutin. Und die hat dann erzählt, dass während der Französischen Revolution, ja, viele Frauen Gallensteine bekommen haben, weil eben die unterdrückt wurden, ja, die mussten eben am Herd bleiben. Und ja, also Gallensteine sind ein Zeichen für Unterdrückung, weil das ist ja sehr ungewöhnlich, mit 20 Gallensteine zu bekommen. Also Shiatsu ist Akupressur, ja, wo die einzelnen Meridiane behandelt werden und jeder Meridian steht halt für ein Organ und die Gallenblase ist das Holzelement, der Frühling, das ist so eine aufstrebende Energie, Wachstum, ja, und das wurde unterdrückt, sodass ich wirklich Gallensteine entwickelt habe. Und hatte auch dann immer auch irgendwo so eine Identitätskrise, ich wollte jemand anders sein, konnte mich auch mit meinem Namen Judith nicht identifizieren. Ist ja oft auch ein Zeichen, wenn wir uns mit unserem Namen nicht identifizieren können. War einfach immer so ein Grundgefühl, ich bin falsch, ich bin zu viel und war einmal so, ich bin nicht sicher. Meine Bedürfnisse sind nicht wichtig, keiner versteht mich. Und ich durfte mir auch nicht aussuchen, auf welches Gymnasium, musste mit Latein anfangen, wollte eigentlich mit meiner Freundin zusammen auf die Schule, also ich durfte mir nicht mal die Schule aussuchen. Und auf dem Gymnasium habe ich auch sehr viel Druck erlebt, ja. Also mit wirklich im Zimmer einsperren, lernen. Und ich habe es dann letztendlich nicht geschafft. 7. wiederholt, 8. wiederholt. Muss dazu sagen, dass ich da auch wirklich angefangen habe, wirklich mit Rebellion, ja. Aber aufgrund von diesem Druck und dieser Erfahrung, dass ich es nicht geschafft habe, trotz Lernzwang und Nachhilfe, ja, ich bin nicht gut genug. Ich kann das nicht. Aber meine Jugend, ich war halt eben sehr in Rebellion gegen meine Eltern. Bin aus dem Fenster geklettert, habe dann auch mit 12 schon geraucht, habe ich dann im Keller auch immer umgezogen, durfte mich natürlich auch nicht schminken, also wie gesagt, im Keller geschminkt, umgezogen, aus dem Fenster geklettert und dann mit 15 Drogen genommen, war dann in der Techno-Szene. Das hat mir einfach auch so ein Gefühl von Freiheit und Stärke gegeben. Ja, endlich gehöre ich irgendwo dazu, weil es war halt einfach eine starke Orientierung im Außen, ja. So einfach kein Halt, ja, wie soll ich sein? Wollte auch immer zu den Coolen gehören, weil ich davor halt oft, vor allem in der Grundschule, oft so das Gefühl von, hey, wenn es dann Ausgrenzung, aber irgendwie Ablehnung, nicht zugehörig. Gab da mal in der Singschule so eine Mobbing-Situation. Also durfte mir auch meine Hobbys nicht aussuchen, musste Gitarre spielen, in die Kirche gehen. Also er hat mir einfach immer seinen Willen aufgezwungen, ja, alles aufgezwungen, was er halt für gut und richtig empfunden hat. Aber das, was mir wichtig war, hatte halt einfach keinen Raum mehr. Und ich habe dann auch täglich gekifft. Das war einfach so meine Form der Betäubung, aber irgendwo auch Entspannung. Da konnte ich mal irgendwo auch abschalten, da ja mein Nervensystem auch konstant im Überlebensmodus war. Also das kenne ich ja heute noch. Ja. Also ich bin heute noch immer wieder damit beschäftigt, mein Nervensystem zu regulieren. Habe da zum Glück mittlerweile gute Methoden und Tools gefunden. Ja. Und natürlich auch die innere Arbeit, sodass ich dann immer mehr ruhiger werde. Aber ich bin einfach schon mit einem desregulierten Nervensystem auf die Welt gekommen. Ja, mit dieser Panik so, ich habe hier eigentlich gar keinen Platz, ich bin eigentlich nicht gewollt, ich muss mich irgendwie beweisen, meinen Wert beweisen, meine Existenzberechtigung quasi, ja, immer für meine Bedürfnisse gekämpft. Also da ist auch stark dieser Kampfmodus entstanden. Also ich erzähle das einfach, damit du verstehst, ja, wie solche Glaubenssätze überhaupt entstehen. Und dazu kam jetzt eben noch, wie gesagt, mit 15 komplett rebelliert, runter vom Gymnasium, Drogen genommen, täglich gekifft. Und in der Zeit hat dann auch mein Vater wieder angefangen zu trinken. Er hat ja, wie gesagt, aufgehört. Und also das ist jetzt kein lustiger Trinker, der halt mal was trinkt, sondern Alkoholiker, ja. Der hat mich dann oft nachts aus dem Bett geholt und mich mit seinem Problem belastet. Weiß noch, wie er dann an meiner Bettkante saß und, oh, ich bin so allein und, oh, und bitte. Und das wirklich mitten im Schlaf, ja, wenn dich da jemand rausreißt. Also es ist sowas Übergriffiges. Das triggert mich auch heute noch, wenn mich jemand weckt, ja. Hatte ich auch schon mit meinem Mann, dass er zwar lieb gemeint hat, mich zu wecken, aber ich bin dann im ersten Moment total getriggert. Und das weiß er mittlerweile und ja, macht das auch nicht mehr. Also es ist wichtig, da auch zu kommunizieren. Aber das ist einfach extrem übergriffig, jemanden aus dem Bett zu holen und vor allem total betrunken, mich mit all seinen Problemen belastet und auch, was mir meine Mutter erzählt hat, das sind einfach Dinge, die will eine 15-Jährige nicht wissen. Ja. War natürlich da völlig überfordert damit, konnte auch irgendwo die Grenze nicht setzen, saß da stundenlang und hat mir das angehört. Also ich war eigentlich ein Leben lang ja, die Therapeutin für meinen Vater und hatte da auch so eine extreme Angst, so zu werden wie er, ja. Weil er einfach depressives Gedankengut hat, das er eben im Alkohol ertränkt hat, aber da halt auch extrem rausgekommen ist, ja. Und das war auch so der Moment, wo ich auch den Respekt vor ihm verloren habe. Weil er war halt einfach früher sehr autoritär, ja, ein Tyrann und heute ist er depressiv. Voller Medikamente, nur noch ein Schatten seiner selbst. Also er hat einfach die Verantwortung an die Ärzte abgegeben, sich selbst irgendwo aufgegeben. Ich habe einfach auch nur Mitgefühl für ihn, weil er ist halt irgendwo am Leben gescheitert. Ja, er hat sich in eine Depression reingedacht. Er hat einfach nie gelernt, sich anders zu regulieren. Und es ist ja oft so, dass Menschen, wenn sie eben irgendwas lang kompensieren und es ihnen dann weggenommen wird und sich dann eher nur in den Glauben flüchten, aber nie wirklich auch mal Verantwortung übernehmen und vor allem halt mal aus ihren Denkstrukturen aussteigen, ja, und wir übernehmen halt leider mehr von unseren Eltern, als uns lieb ist, ja, und ich habe natürlich gewisse Gedankenmuster und Prägungen und vielleicht sogar Charakterstrukturen, ja, übernommen, aber wenn ich dann nicht an mir gearbeitet hätte, wenn ich nicht die Entscheidung getroffen hätte, hey, ich will nicht so werden wie mein Vater, ich will es anders haben, ich will es anders machen, dann hätte ich heute auf jeden Fall ein Suchtproblem, hatte ich ja auch lange, ja, oder wäre depressiv. Also es ist so wichtig, ja, wir können natürlich nichts für unsere Kindheit. Ja, als Kinder sind wir denn einfach hilflos ausgeliefert, aber als Erwachsene können wir halt auch wirklich Verantwortung übernehmen und es anders machen, ja. Und in der Zeit hat halt auch meine Mutter mich nicht beschützt, ja, die war halt natürlich auch total überfordert von meinem Vater, hat sich dann Panzer angelegt und ich weiß noch, wie ich sie angefleht habe, boah, bitte trenn dich von meinem Vater, der holt mich nachts aus dem Bett und habe ihm halt ihr davon erzählt, wie schlimm das ist und ja, ich habe mich da wirklich von ihr im Stich gelassen gefühlt, aber sie konnte halt auch nicht anders, ja, also sie musste sich ja irgendwo schützen. Konnte halt auch nicht emotional für meinen Vater da sein und ja, so ist er halt zu mir gekommen, ja, und ich würde das heute auch emotionalen Missbrauch nennen. Na, wie gesagt, meine Mutter hat sich dann einfach einen Panzer angelegt und dann waren auch noch zwei Situationen, da hat sie einmal vergessen, mich vom Kindergarten abzuholen, ja, und es war natürlich auch so schlimm, boah, meine Mama hat mich vergessen und einmal, da war ich auch lange im Krankenhaus, 4 Wochen wegen Hirnhautentzündung und da hat sie mich, war es ausgemacht, dass sie mich besucht und sie kam dann nicht, ja, ich habe aus dem Fenster geschaut, sie kam nicht und da war halt auch so eine Schlussfolgerung, ja, ich bin nicht wichtig. Das war halt eine sehr ungute Kombi. Wie gesagt, der Vater emotional instabil, kam immer zu mir mit seinen Problemen, war übergriffig und meine Mutter hat mich halt nicht beschützt, war emotional nicht für mich da. Die hat mich natürlich versorgt, war eine gute Mutter, hat alles für mich getan, aber halt nicht emotional und vor allem war sie da einfach auch mit mir überfordert. Also sie konnte ja da halt einfach nicht für mich da sein, ja, so wie ich es gebraucht hätte. Also ich komme auch eher nach meinem Vater, sie war sicherlich auch mit mir überfordert. Ich habe halt von meinem Vater nicht nur Schlechtes bekommen, sondern auch eine gewisse Tiefe. Und meine Mutter ist halt eher pragmatisch, ja. Ja, und ich habe halt immer irgendwo Halt bei einem Mann gesucht. Wie gesagt, das Gegenteil von meinem Vater. Stark, cool, stabil, unbewusst. Also das war mir damals halt noch nicht bewusst. Da habe ich mich nach dieser maskulinen Energie gesehnt. Ja. Und da ist auch der Glaubenssatz entstanden, ich muss mich anstrengen, um geliebt zu werden. Also, dass ich von so einem coolen, starken Mann dann eben gesehen werde. Hatte ja auch Thema mit meiner Weiblichkeit, weil meine Mutter jetzt auch nicht unbedingt mit ihrer Weiblichkeit verbunden war. Also das war alles so eine Kombi, wo es irgendwie klar war, dass es mit den Männern nicht funktioniert, ja, dass ich einfach um die falschen Männer kämpfe, also um die Liebe kämpfe bei einem Mann, der mir das gar nicht geben kann. Ein Mann, den ich auf den Podest gestellt habe, ja, bin dann immer irgendwelchen DJs hinterher gerannt. Und so ganz tief das Gefühl, ja, nur wenn ich geliebt werde, wenn ich einen coolen Mann an meiner Seite habe, dann bin ich wertvoll. Und ich wurde dann Ende 20 ganz plötzlich wegen einer anderen verlassen. In der Beziehung, wo ich eh immer nur der Beifahrer war, wie gesagt, cooler DJ und ja, jetzt bin ich wertvoll. Und als der mich verlassen hat, war das einfach so ein Schlag gegen meinen Selbstwert, dass es über normalen Liebeskummer hinausging und habe dann auch eine Therapie angefangen, das alles mal angefangen aufzuarbeiten. Und mit Anfang 30 hatte ich dann zum ersten Mal in meinem Leben eine Beziehung auf Augenhöhe. Also dachte ich, wo zumindest mal wir uns einfach beide gleich lieben, weil ich davor immer die Erfahrung gemacht habe, immer liebt einer mehr. Ja, entweder waren Männer übergriffig, also die Männer, die mir dann wirklich auch Liebe gegeben haben, wurde es mir auch schnell zu viel, zu eng. Oder ich war halt die Bedürftige und Angepasste und habe halt nicht das bekommen, was ich gebraucht habe. Ja, also irgendwie nie auf Augenhöhe. Und da dachte ich, ja, endlich mal auf Augenhöhe, wir waren auch wirklich, wir haben uns geliebt, aber es war halt eine Dramabeziehung, vor allem auch toxisch. Also der hatte auf jeden Fall auch ein Suchtproblem, war auch Anteile, die mich an meinen Vater erinnert hatten, also dass er sich quasi, wenn er betrunken war, nicht im Griff hatte, einfach unangenehm wurde und es war so eine Form von Co-Abhängigkeit, also das war wirklich nochmal, ja, einfach eine sehr, ich sage es jetzt einfach mal, Drama-Beziehung, aus der ich mich ja dann auch befreit habe, ja, und da ist ja dann eben auch das No Drama, Just Love entstanden, ja. Und danach dann immer wieder die Erfahrung gemacht, die Männer, die ich will, bekomme ich nicht. Also immer wieder dieser Kampf um Liebe, immer wieder dieses Gefühl von Ablehnung, ich bin nicht gut genug. Und jetzt möchte ich auch nochmal was zum desorganisierten Bindungsstil sagen. Da hat mir nämlich letztens mein Mann ein Reel gezeigt, das mich so berührt hat. Habe ich geweint, hat mich in den Arm genommen. Also er kennt meine Geschichte und er hat natürlich auch seine Geschichte und wir können einfach miteinander immer weiter heilen. Ich werde das auch in der nächsten Folge nochmal näher erzählen, wie es dazu gekommen ist. Aber auf jeden Fall war da in diesem Reel, das war natürlich auch sehr emotional gemacht, ja, und da hat eben jemand eben diese Worte gesprochen, dass Menschen, die mit abwesenden, distanzierten oder emotional instabilen Eltern aufgewachsen sind, tragen oft so ein inneres Chaos in sich. Sie haben nie gelernt, mit schwierigen Gefühlen umzugehen. Und desorganisierte Bindung entsteht, wenn Menschen, die eigentlich Schutz geben sollten, gleichzeitig Angst auslösen oder emotional nicht verfügbar sind. Das Nervensystem lernt dadurch keine Sicherheit, sondern Überleben, Anpassung und ständige Wachsamkeit. Und diese Menschen werden oft Experten darin, Stimmungen zu erkennen, kleinste Gesichtsausdrücke zu lesen und sich eben anzupassen. Und Liebe fühlt sich oft bedingt an, als etwas, das man sich verdienen muss. Im Erwachsenenalter lieben sie häufig sehr intensiv, zweifeln aber ständig an sich selbst. Sie fühlen sich oft zu intensiv, zu kompliziert, zu anstrengend. Nicht, weil sie es sind, sondern weil sie früh gelernt haben, dass sie sich verändern müssen, um Liebe und Sicherheit zu bekommen. Und sie vermeiden dann auch oft Konflikte, ja, aus Angst, wenn sie eben zu viel sind und ihre Bedürfnisse äußern, ja, Angst vor Ablehnung, also vermeiden Konflikte oder rasten dann irgendwann aus, wenn es zu viel ist, ja. Das ist ja auch mein Muster, dass ich lang meine Grenzen gar nicht wahrnehmen konnte, weil ich sie ja auch da, weil mein Vater ja immer wieder über meine Grenzen gegangen ist, hatte ich gar kein so Gefühl für meine Grenzen. Und habe dann oft auch viel, ja, ich sag mal, geschluckt oder unterdrückt. Und irgendwann kam es dann raus, ja, und dann war ich einfach wütend, ja, das ist ja auch etwas, was ich als Kind sehr gut kenne, also wir haben ja auch wirklich ein wütendes inneres Kind. Und ja, also dieses Reel mit diesem Text, das beschreibt mich ganz genau. Ich kenne halt eben das auch mit diesem Überlebensmodus, vor allem in der Kennenlernphase. Da war ich eigentlich konstant immer im Überlebensmodus, weil da ging es um was, da musste ich mich beweisen, wollte ich unbedingt die Liebe von diesem Mann. Deswegen spreche ich auch eben oft über die Kennenlernphase und möchte auch da für speziellen einen Kurs entwickeln, weil ich wäre heute nicht mit meinem Mann verheiratet, hätte ich die Kennenlernphase nicht überstanden. Das war für mich Überlebensmodus. Und durch meinen Heilungsweg, ja, natürlich auch viel Therapie, aber auch gezieltes Coaching und vor allem dann ein anderes Verhalten. Wie reguliere ich mich jetzt in der Kennenlernphase? wann sage ich auch wirklich Nein zu Drama? Also es dann wirklich auch anders zu machen, ja, konnte ich dann in einer wirklich gesunden Beziehung ankommen und endlich sichere Liebe erfahren und sie auch immer noch mehr lernen, ja. Also wie gesagt, ich heile in dieser Beziehung immer weiter. Das ist also dieser erste Schritt, überhaupt mal anzukommen in einer glücklichen Beziehung. Also ich habe wirklich viel aufgearbeitet, ja, dann auch diese Ausbildungen gemacht und dann ja auch schon Menschen begleitet. Also ich war ja dann auch schon im Praxisraum, ja, als Heilpraktikerin für Psychotherapie und dann als Stress- und Burnout-Coach. Aber es hat mich trotzdem nicht in eine glückliche Beziehung geführt. Da bin ich immer wieder an mein Muster gestoßen, an mein Trauma. Dann 4 Jahre Körpertherapie und systemische Hypnotherapie gemacht, auch Traumaarbeit, ja, mit EMDR, Aufstellungen gemacht. Das war auch eine wertvolle Erfahrung, dass mir dann mal meine Mutter repräsentiert wurde. Ja, da hat dieser Mensch, der meine Mutter repräsentiert hatte, dann zu mir gesagt, ja, ich war einfach überfordert. Und das war auch wichtig, um bestimmte Dinge aufzulösen und wieder wirklich diese Verbindung, diese Liebe zu meiner Mutter zu spüren. Ja, also ich hatte da wirklich viele Erkenntnisse und alles verstanden und auch irgendwo Durchbrüche. Aber sobald dann wieder ein Mann vor mir stand, der mich aktivierte, dieses vertraute Gefühl der Ablehnung in mir ausgelöst hat, dieses Gefühl, um Liebe kämpfen zu müssen, da war ich wieder meinem alten Muster zu performen. Und bei der Frau, bei der ich dann diese vierjährige Ausbildung gemacht habe, mit Selbsterfahrung und ja, Gruppentherapie und da eben auch Sitzungen zu üben, die sie dann supervidiert hat. Also das war natürlich super wertvoll, ja, um auch mal ein Handwerkszeug an die Hand zu bekommen. Wie begleitet man Menschen durch einen Prozess? Wie baut man eine Sitzung auf? Also das war wirklich eine Koryphäe, die hatte 30 Jahre Erfahrung in Psychotherapie, war beim Schüler von Milton Erickson. Also da habe ich viel gelernt, aber ich konnte mich menschlich nicht mit ihr identifizieren. Also sie hatte auch selbst keinen Partner, hatte auch so bestimmte Meinungen und einfach auch so, ja, also von der Art her, ich habe dann irgendwann auch das dann nicht mehr weitergemacht, weil es für mich einfach nicht mehr stimmig war. Und die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, da war ja auch Verhaltenstherapie und Gesprächspsychotherapie nach Rogers dabei. Und bei der buche ich auch immer noch ab und zu eine Supervisionssitzung. Ja, ist ja wichtig, dass wir als Therapeut immer mal wieder auch in Supervision gehen. Und das ist auch eine ganz tolle Therapeutin, die eben nach Rogers arbeitet und Logotherapie, also sehr sinnorientiert, sehr feinfühlig. Und da habe ich auch gelernt, dass es so wichtig ist, dass wir in einem sicheren Raum so sein können, wie wir sind. Ja, mich wirklich gesehen gefühlt und danach habe ich mir auch immer gut gefühlt. Ja, aber da trotzdem, es hat sich ja trotzdem nichts verändert. Ja, und dann durch die Pandemie bin ich ja dann in diese Online-Coaching-Bubble und habe dann so ein Selbstliebe-Coaching gemacht mit Alexandra Wennmacher, die jetzt bald zu mir in den Podcast kommt. Sie war dann für mich einfach so ein Vorbild, weil die hatte eben ihre Traumbeziehung und hat für mich auch Weiblichkeit verkörpert. Also da konnte ich mich einfach irgendwo ja andocken, an ihrer Energie andocken. Und da haben wir dann auch gezielte innere Kindarbeit gemacht, so wie ich es auch heute noch in meinem Programm auch weitergebe. Ja, da konnte ich dann auch wirklich mal so ein Mitgefühl für mich und entwickeln und habe halt dann auch so konkrete Tools auch bekommen. Ja, und sie hat halt das für mich verkörpert, was ich mir gewünscht habe. Also sie war da, wo ich sein will, hat ihren Traum angefunden. Und ja, das war dann einfach so wichtig für mich, als nur eben mit einer Therapeutin, die mich zwar durch einen Prozess begleitet, aber irgendwie konnte ich halt nicht so andocken. Ja, deswegen, und auch heute bin ich ja bei Nicole Devido und immer wieder in Räumen. Und das ist etwas, wo ich halt noch besser andocken kann. Also ist halt einfach meine Erfahrung, ja. Und in dem Jahr habe ich ja dann auch wirklich einige innere Shifts gehabt. Also wirklich diese klare Entscheidung, no drama, just love. Habe dann das Traumflow-Feeling für mich entdeckt, nicht mit meinem Traum auf Augenhöhe zu sehen. Ja, habe ich jetzt auch schon oft erzählt, aber das war dann wirklich der Shift. Und 3 Monate später war mein Traummann da. Und dann ging es halt eben darum, diese Kennenlernphase zu überwinden. Also es waren dann einfach konkrete Schritte, ja. Natürlich die Arbeit auch davor, aber nur allein, immer nur mein Trauma zu verstehen, über mein Trauma zu reden und mit bestimmten Tools daran zu arbeiten. Und kam halt trotzdem immer wieder dann an diesen Punkt, wenn es dann eben um was ging, ja. Und jetzt habe ich eben endlich Halt gefunden, ja, bei einem starken, liebevollen Mann. Und bei ihm kann ich einfach so sein, wie ich bin, ja. Da muss ich nicht stark sein, da muss ich nicht performen. Und das ist einfach das schönste Gefühl der Welt, ja. Der kennt einfach all meine Anteile, meine Schatten, meine Unsicherheiten, meine Geschichte. Und da mal die Erfahrung zu machen, aber ich werde dafür nicht abgelehnt. Ich muss nicht anders sein, um geliebt zu werden. Ja, so geliebt zu werden, wie du bist, das ist das schönste Gefühl der Welt. Also ich heile in meiner Ehe und wachse in meiner Selbstständigkeit. Meine Unsicherheiten, die kommen auch immer mal wieder hoch, ja, jetzt vor allem auch in der Selbstständigkeit. Also frei sprechen fällt mir echt schwer jetzt, oder gerade noch vor der Videokamera, das ist schon mal extrem raus aus der Komfortzone, ja. Da kommt halt immer auch noch dieser Anteil oder dieses Muster von Kontrolle, von Perfektion. Ich muss das alles richtig machen, ich muss das alles perfekt machen. Und auch irgendwie so eine Angst, ich selbst zu sein, ja, weil ich ja eben oft die Erfahrung gemacht habe, wenn ich so bin, wie ich bin, werde ich abgelehnt, ja. Also irgendwas ist mit mir nicht richtig, ich muss anders sein, das kommt dann halt auch immer wieder raus. Aber ich wachse jetzt einfach raus aus meiner Konditionierung. Durch Machen, durch diesen Podcast machen, durch mich zeigen, durch meine Geschichte teilen, das dadurch wachse ich raus aus meiner Konditionierung. Ich zeige mich auch mal verletzlich. Ja, ich bin nicht perfekt. Aber ich bin eben trotzdem in einer glücklichen Beziehung angekommen, obwohl ich noch Unsicherheiten habe, obwohl ich nicht komplett durchgeheilt bin. Und wie gesagt, in meiner Selbstständigkeit zeigen sich halt auch immer noch mal wieder meine Überlebensstrategien. Ja, dieser Kampfmodus. Bei mir war es immer der Kampfmodus oder eben Anpassung. Ja, Freeze, wie so ein Einfrieren. Wie so ein Korsett von Kontrolle, ich kann es gar nicht beschreiben. Und da befreie ich mich halt nach und nach immer mehr raus. Weil das kleine Mädchen in mir, das hat geschlussfolgert, dass sie nicht sicher ist. Dass sie sich anstrengen muss für Liebe. Irgendwie anders sein muss. Dass Männer unberechenbar sind. Unnahbar oder übergriffig. Und dieses kleine traumatisierte Mädchen, das wird immer in mir leben, ja, weil wir wollen es dann irgendwie weghaben. Aber ich habe sie integriert, weil ich jetzt für sie da bin. Weil ich Verständnis und Mitgefühl für dieses Mädchen habe, das oft überfordert ist. Und sie hat auch Platz in dieser Beziehung. Aber sie sitzt nicht mehr am Steuer. Und das ist ein Unterschied. Also in meiner jetzigen Beziehung bin ich sowieso selten getriggert. Ja? Aber dann, wenn sie eben hochkommt, wenn sie sich unsicher fühlt, dann habe ich Verständnis für sie. Und dadurch bekomme ich auch das Verständnis von meinem Mann, indem ich mich verletzlich zeige, indem ich offen darüber spreche. Und das schafft eben echte Nähe und Verbundenheit. Es geht nicht um eine perfekte Beziehung oder dass wir jetzt nach einer Erkenntnis durch ein Coaching oder Therapie plötzlich ein neuer Mensch sind. Wir haben oft so diese Erwartung, ja, dass wir dieses Trauma loswerden, dieses traumatisierte Mädchen in uns loswerden, dass wir das weghaben wollen, diese ganzen Anteile. Aber dadurch kämpfen wir ja gegen uns selbst. Es geht darum, diese Anteile anzunehmen, Mitgefühl für dich selbst zu entwickeln. Verbindung zu deinem inneren Kind aufzubauen, ja, eine Verbindung zu dieser Verletzung herzustellen. So entsteht wirklich Selbstliebe, indem du wirklich Liebe für dich empfindest, Liebe und Verständnis für dich hast. Und dann eben auch dein Nervensystem regulieren, ja, lernen, dich selbst zu halten. Und ich weiß, das ist so schwer, ja, du sehnst dich nach Liebe, nach Nähe. Und dann sagt dir jemand, ja, dass du dir das erstmal alles selbst geben sollst. Ja, wie? Und vor allem ist ja die Sehnsucht, das von dem Mann natürlich zu bekommen. Ja, wir Menschen, wir sind ja Beziehungsmenschen. Also wir wollen ja in Beziehung sein. Wir brauchen Nähe, Liebe und Verbundenheit und Zugehörigkeit. Und ja, ich finde natürlich Halt bei meinem Mann. Ich kann mich in sein Nervensystem rein entspannen. Aber wenigstens ein bisschen muss ich es mir halt erstmal selbst geben. Ja, und kann ja auch nicht immer nur mich mit meinem Mann koregulieren. Ich muss mich ja auch selbst regulieren. Aber meiner Meinung nach heilen wir erst so richtig, wenn wir diese Erfahrung mal gemacht haben. Wie sich sichere Liebe anfühlt, wie es sich anfühlt, gehalten zu werden. Das können wir natürlich durch Hypnose, ja, dass wir da in Kontakt kommen zu diesem Gefühl. Aber es ist wirklich wichtig, um irgendwann dann eben auch einen sicheren Bindungsstil zu entwickeln, diese Erfahrung von sicherer Liebe mal zu machen, ja. Und du kannst diese Erfahrung eben machen, wenn du zumindest so viel Bewusstsein hast, dass du aus deinem Muster aussteigst. Also es braucht so einen kleinen Schritt, ich sage ja immer, 1% mehr Heilung als Angst, 1% mehr Liebe als Angst. Du musst nicht komplett durchgeheilt sein, aber diese größten Blockaden, bei mir war es eben diese Kennenlernphase überwinden, Nein zu sagen zu Drama, mich regulieren zu können, also mich ein Stück weit selbst halten zu können, Liebe und Mitgefühl für mich zu entwickeln, aufhören, mich selbst abzulehnen, im Widerstand meiner Geschichte zu sein, ja, sie war lang im Widerstand. Also wir leben ja entweder in Relation, also in Kopie zu unseren Eltern oder in Rebellion. Das ist so das Gegenteil. Aber wenn wir unsere Eltern ablehnen, damit lehnst du einen Teil von dir selbst ab. Und ich hatte lange Zeit wirklich viele Vorwürfe an meine Eltern, habe ihnen die Schuld gegeben, was in meinem Leben nicht läuft, warum bin ich nicht in einer normalen Familie aufgewachsen, warum hatte ich es so schwer. Und da war es so wichtig, wirklich in die Vergebung zu gehen, ins Mitgefühl. Aber dazu brauchte ich ja erstmal Mitgefühl für mich selbst, für mein inneres Kind, also Liebe und Verständnis für mich. Und so konnte ich es dann auch für meine Eltern wiederentwickeln, ihnen wirklich zu vergeben, weil sie es einfach nicht besser konnten. Sie haben ihr Bestes gegeben. Sie haben ihr eigenes Trauma, ihre eigenen Prägungen. Und meiner Meinung nach ist schon Vergebung auch ein großer Teil für Heilung, ja. Und die Biografiearbeit, die ich bei Nicole Devido gelernt habe. Ja, das war auch für mich wichtig, also diese Erfahrung den Sinn zu geben. Ja, warum habe ich mir genau diese Eltern ausgesucht? Was durfte ich dadurch lernen? Welche Stärken habe ich dadurch entwickelt? Und ja, klar, deswegen bin ich heute eine gute Therapeutin. Weil ich gelernt habe, mich selbst zu halten, schon früh psychologische Zusammenhänge erkannt habe, ja, meinen Vater analysiert habe, meine Geschichte analysiert habe, also einfach komplexe psychische Zusammenhänge einfach schnell erfasse, ja, und vor allem auch diese Empathie habe, weil ich einfach weiß, wie sich es anfühlt, wenn wir Trauma erlebt haben, wie sich die Sehnsucht nach Liebe anfühlt. Deswegen bin ich heute eine gute Therapeutin, ja. Also durch die Biografiearbeit, deine Geschichte wirklich anzunehmen, dem einen Sinn zu geben, so kannst du wirklich deine Stärken erkennen. Ja, vielleicht hast du auch, weil du für Harmonie sorgen musstest, eine enorme Empathie entwickelt. Also solange wir im Widerstand sind, sind wir im Widerstand gegen uns selbst und kämpfen gegen uns selbst. Und vor allem war es da auch wirklich wichtig, Verantwortung zu übernehmen, weil oft war ich ja dann noch in diesem Opfermodus. Ja, ich hatte es halt schwer, deswegen bin ich so, deswegen ist Liebe für mich nicht möglich. Also irgendwann müssen wir damit aufhören, uns immer wieder dieselbe Geschichte zu erzählen. Wirklich Verantwortung zu übernehmen, weil du bist jetzt nicht mehr dieses kleine Kind. Du kannst es jetzt anders machen, du bist erwachsen. Du kannst jetzt eben nach und nach aus dieser Konditionierung rauswachsen, aus dieser Struktur, ja. Es kommen ja oft Frauen zu mir, die schon viel Therapie gemacht haben. Aber wenn es um die Liebe geht, dann verfallen sie wieder in ihr Muster. Entweder Anpassung oder eben Schutzmechanismus. Und eine innere Kindmeditation, ja, die ist natürlich hilfreich, überhaupt mal in Kontakt zu kommen mit der Kleinen in dir, mit den Gefühlen von damals. Dann haben wir vielleicht auch Erkenntnisse, ja. Aber Veränderung passiert in dem Moment, wo wir erkennen, dass unser Muster wirkt. Also es braucht dieses Bewusstsein, um dann auch aussteigen zu können, um neu wählen zu können. Also wir heilen nicht in einer inneren Kindmeditation oder Hypnose, sondern indem wir leben, indem wir Erfahrungen machen. Und irgendwann bringt dich auch Wissen nicht mehr weiter, ja? Oder stundenlang in der Therapie drüber reden oder hier noch ein Tool. Es braucht neue Erfahrungen, andere Entscheidungen. Das ist ja oft so, dass wir dann die Verantwortung abgeben und meinen, ja, wenn ich jetzt das Coaching buche oder die Therapie mache oder hier nochmal eine neue Methode, dann wird's besser. Aber damit geben wir die Verantwortung ans Außen ab. Es braucht dann wirklich auch ein Identitätsshift. Das war ja für mich auch das Traumprofiling. Eine neue Identität, klare Entscheidungen. Ich will das so nicht mehr, weil sonst zahle ich einen Preis. Nicht weiter in toxischen Verbindungen bleibe, mich an Männer hinhängen, die mir nicht das geben können, was ich brauche, den falschen Männern hinterherjage, um Liebe kämpfe, ja, dann zahle ich den Preis der sicheren, gesunden Liebe, der echten Nähe, das, was ich mir eigentlich so wünsche. Also es braucht beides, ja, liebevolles Verständnis, aber irgendwann dann auch eine liebevolle Klarheit. Und das ist meiner Meinung nach auch der Unterschied zwischen Coaching und Therapie. Eine Therapie ist eher stärkend, ressourcenorientiert, und hauptsächlich eben bestätigend, ja, dass das Ich gestärkt wird, dass Heilung passiert, dass wir die Erfahrung machen, in einem sicheren Raum gesehen zu werden. Ja, da können wir heilen und Coaching ist eher wachstumsorientiert, vielleicht auch mal fordernd. Und da passiert Entwicklung. Also ich will das jetzt nicht strikt sagen, es ist auch nicht so, dass Therapie nur vergangenheitsorientiert ist und Coaching nur eben der Umgang im Hier und Jetzt mit konkreten Tools gefördert wird. Das fließt ineinander. Ja, im Coaching schaut man natürlich auch mal, woher kommt das Gefühl, geht auch mal in die Vergangenheit. Und das heißt nicht, dass wir uns in der Therapie nicht entwickeln können oder im Coaching nicht heilen können, aber das ist so der größte Unterschied. Ja, Therapie ist erstmal die Wiederherstellung der Gesundheit, ja, und Coaching ist dann wirklich Persönlichkeitsentwicklung, also aus der Konditionierung herauswachsen. Und ich kann beides, also ich vermische auch beides. Ja, ob du Trauma erlebt hast oder nicht, ob du schon mal Therapie gemacht hast oder nicht, mein Programm ist ganzheitlich. Natürlich gehen wir in die Tiefe. Ja, Hypnose, innere Kindarbeit. Aber dann gibt es eben auch konkrete Tools und eben einen Identitätsshift durch die Identitätsarbeit. Welche Identität braucht es, um meine Ziele zu erreichen? Wo darf ich mich hinentwickeln? Wo darf ich rauswachsen? Ich verbinde eben bewährte Therapieansätze mit modernen Coaching-Methoden. Alles das, was mir halt auch geholfen hat, ja. Und ich mache dich halt dann auch darauf aufmerksam, wenn du in deinem alten Muster steckst. Weil das ist oft so unbewusst, das sind Automatismen. Ja, ich finde halt einfach nur die Männer toll. Ja, aber du nimmst es wahr und steigst da aus. Und ich erinnere dich auch immer wieder an deine Ziele, ja. Also was kostet es dich, zum Beispiel weiter den Kontakt zu halten? Also das braucht es manchmal einfach. Und ja, wenn ich das geschafft habe, eine wirklich stabile, erfüllende Beziehung zu führen, wirklich auch langfristig, dann kannst du das auch. Also egal, wie groß dein Trauma war, du kannst sichere Liebe erfahren. Und das ist es auch, was mich antreibt. Ich weiß einfach, wie es sich anfühlt, dieser Schmerz von Sehnsucht nach Liebe. Und ich wünsche mir für dich, dass du wieder an die Liebe glaubst, dass gesunde, sichere Liebe für dich möglich ist. Und dass du wieder vertraust, auch wenn du schon oft enttäuscht wurdest. Dass du dein Herz wieder öffnest, auch wenn du schon oft verletzt wurdest. Du hast Liebe verdient und musst dafür nicht anders sein, sondern mehr du selbst. Ich hoffe, dass dir diese Folge gedient hat, dass du ein paar Erkenntnisse mitnehmen konntest. Teil es gerne mit mir und lass mir doch bitte eine Bewertung da, da freue ich mich. Und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Schön, dass du da bist und dein Trauma heilen willst. Bewusstsein ist der erste Schritt. Alles Liebe, deine Judith.